Ja, im Moment werden wir eingedeckt in den Medien mit Cortina, Olympiade. Und das gehört natürlich auch ein Stück weit in einen Gottesdienst. Jetzt denkt ihr, was? Wie weltlich sind wir denn jetzt? Aber so weltlich sind wir gar nicht, weil wir können von den Sportlern lernen und die Bibel macht uns das deutlich. Der Paulus, der nimmt, oder macht keinen Hehl daraus und braucht sowohl im Philipperbrief wie auch im Korintherbrief das Bild von einem Sportler und wir merken, er hat ein bisschen Ahnung davon, wie das so ein bisschen abgeht in der Sportwelt und braucht das Sportlerbild, um uns etwas zu lehren. Und wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, auch der nimmt das Bild und lasst uns laufen in dem Wettlauf, der uns verordnet ist. Also auch dort wird das Bild wieder aufgenommen. Also ihr merkt, wir dürfen das. Also, es geht mir heute Morgen darum, Fortschritte zu machen. Und genau das ist das, was wir eigentlich von den Sportlern lernen können. Wir möchten doch sieghaft leben, im geistlichen Leben, oder? Ich hoffe, wir möchten sieghaft leben. Und da genau für diesen Aspekt dienen uns die Sportler als Vorbild. In Philipper 3 steht, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, sagte Paulus, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt, und ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Also, das heisst, wir wollen von dem lernen. Wir wollen das, was hier der Paulus eigentlich von den Sportlern abgeschaut hat, für sein geistliches Leben nimmt, wir wollen uns so verhalten. Da kennt ihr die meisten von euch. Das ist der Marco Odermatt. Unser Ski-Ass, unsere grosse Medaillenhoffnung, die gestern nicht gestochen hat. Aber trotzdem noch wahrscheinlich wird eine Medaille machen. Und wenn wir das so anschauen, das Bild, wie konzentriert der Blick ist, wie er sich vorbereitet hat und wie er hier alles gibt, wie er in die Kurve hineinliegt, das ist ein Sportler in Aktion. Aber das ist ein Sportler, der ist nicht von Anfang an so gewesen. Der hat Fortschritte gemacht. Und genau das wollen wir lernen. Das ist der Marco Odermatt. Hier. Und zwar nicht der mit dem alten Trainer, sondern der kleine Bub. Das ist der Marco Odermatt. Wie er mit seinem Vater zusammen am Üben ist, die ersten Ski-Erfahrungen zu machen. Und das ist dann nachher so als Jugendlicher, als er die ersten Rennen gefahren hat. Schauen wir, was er da noch für eine Jacke und Zeug sah hat und was da alles sicher noch hindert. Aber er ist schon ganz anders unterwegs, oder? Und das ist der Marco Odermatt heute. Und da hier drinnen sehen wir doch ganz klar eine Entwicklung. Er hat Fortschritte gemacht. Zum Glück ist er nicht so unterwegs, wie wir hier ganz links oben sehen, oder? Würden wir ihn nicht runterlassen, würden wir auch nicht runterfahren. Fortschritte. Jetzt müssen wir sehen, dass grundsätzlich das, was Gott geschaffen hat, ist auf Fortschritt. Das ist in den Genen innen auf Fortschritt angelegt. Das Reich Gottes ist auf Fortschritt angelegt. Die Gemeinde ist auf Fortschritt angelegt. Und unser persönliches, geistliches Leben ist auf Fortschritt angelegt. Alles, was Gott schafft, ist auf Fortschritt angelegt. Wenn wir in die Heilsgeschichte hineinschauen, wir sehen die Heilsgeschichte, die Entwicklung in der Heilsgeschichte, wie Gott sich den Glaubensvätern offenbart hat, wie er sie gebraucht hat, eingesetzt hat. Und nachher sehen wir das Volk Israel. Und dann sehen wir die Offenbarung von Gott im Volk Israel, mit der Stiftshütte zuerst, und nachher im Tempel in Jerusalem. Und nachher ist Jesus Christus auf die Erde gekommen, der Sohn Gottes. Und er zieht in Jerusalem von Ort zu Ort. Und seine Herrlichkeit, so sagen seine Jünger, wird sichtbar an diesen verschiedenen Orten, in Galiläa, in Jerusalem, und sie sehen, wie Gott handelt. Und die Entwicklung geht weiter. Seit Pfingsten, weltweit. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und Gott zeigt seine Herrlichkeit. Gott offenbart sich heute weltweit durch seine Gemeinde. Das ist eine Entwicklung. Und von der hat er schon geredet. Die Gemeinde Jesu war ein brandneues Programm, wo Jesus gekommen ist. Brandneu. Belebte Herzen ist das Programm, beinhaltet das Programm. Anstatt die gesetzliche Ritual in Israel. Und darum steht auch, Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Ein neuer Bund, da wird etwas abgelöst. Ein alter Bund wird abgelöst. Ein bedingungsloser Bund. Der Bund vom Gesetz wird abgelöst durch einen bedingungslosen Bund von der Gnade. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Und Jesus sagt, und er redet zu den Pharisäern, redet zu den Schriftgelehrten in Israel, wo all den Ritual und den Gesetz festgehalten haben, es will niemand jungen Wein in alte Schläuche. Es gärt ja, er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Jesus braucht hier ein bekanntes Bild. Das geht nicht. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will, das ist eine Riesennot, will vom Jungen etwas wissen. Das Alte ist besser, sagt er. Und das ist Not in Israel. Das ist das gewesen. Und wir reden hier nicht von Entwicklung, wie wir das heute manchmal falsch verstehen, dass jetzt plötzlich alles, die Glaubensinhalte und auch die Weisungen von Gott verwässert werden und schon gar nicht nachher aus Evangelium beziehungsweise die Einzigartigkeit vom Erlösungswerk von Jesus Christus, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es geht nicht darum, dass es dann noch, es gibt noch andere Wege, es gibt eben doch noch, wir müssen erweitert denken. Es geht nicht um das, sondern es geht um Formen, es geht um das Reich Gottes, das sich ausbreitet, das sich weltweit einfach entfalten will. Begriffe, die die Bibel braucht, und auch Beispiel für das geistliche Leben ist wachsen, ist zunehmen, ist stärken, ist entfachen, ist verändern oder reif werden, mündig werden. Und da braucht die Bibel oftmals, und vor allem der Paulus auch wieder, das Bild von einem Kind. Als Kind, sagt er, habe ich wie ein Kind gehandelt und gedacht. Das ist normal. Ja, es ist doch normal, wenn ein Kind auf die Welt kommt und dann das erste Mal ein bisschen Breili ist, dass es alles verschmiert, oder? Das ist normal. Und dass es, wenn es läuft, dass es hergeht, das ist normal. Aber da muss eine Entwicklung drin sein, das erwarten wir, das wünschen wir uns. Das ist das, was eigentlich das Normale ist. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung. Feste Nahrung hingegen ist nur für Erwachsene, für reife Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung, natürlich auch vom Wort Gottes her, geschult ist. Und darum sagt der Paulus in 1. Korinther 3, redet zu den Korinther, die sich so fleischlich verhalten. Ihr seid so fleischlich, ihr seid so kindisch, ihr folgt der eigenen Natur. Ihr seid eigentlich, ihr verhaltet euch, sagt er ihnen, wie unmündige Kinder. Und es wäre jetzt dran, dass ihr würdet herreifen, dass würde eine Entwicklung stattfinden. Ich möchte das Beispiel vom Skifahren nehmen, jetzt vom Skisport nehmen, um uns das ein bisschen näher zu bringen, wie so die Entwicklung ist im Skisport. Die Ursprünge vom Skisport, man hat Wandmalereien gefunden, Höhlenzeichnungen in Norwegen. Also wir sehen im Norden, dort, was natürlich sowieso viel Schnee hat, hat man ungefähr festgestellt, dass Skisport von heute ausgerechnet etwa schon, also Skisport ist jetzt zu viel gesagt, einfach Skifahren, dass man sich auf Ski, auf langen Bretter fortbewegt hat, ungefähr vor 4.500 Jahren, dass es das schon gegeben hat. Man ist also auf die Idee gekommen, wenn man im Schnee unterwegs ist, damit man nicht einsinkt, Bretter zu machen unter die Füße. Historisch eindeutig belegt ist, die Ursprünge vom heutigen Skisport auch wieder in Norwegen sind. Und Ski bedeutet, ist eigentlich ein norwegisches Wort und bedeutet so viel wie ein Schitt oder ein gespaltenes Holz. Einfach, ist jetzt nicht so von Bedeutung, aber mir jetzt noch interessant gedacht. Und nachher in der Provinz Telemark hat man nachher den Telemark-Skistil, das Skifahren erfunden. Und dann gibt's halt auch die Zeichnungen oder die Fassdubeli, die man früher hatte. Vielleicht gibt's einzelne, die so dann und dann, ja, wir sind aber auch noch mit Fassdubeli unterwegs gewesen. Und so ist die Entwicklung gewesen, oder? Wenn wir jetzt das vergleichen mit dem Bild, das wir vorhin gesehen haben vom Modermann, müssen wir sagen, es ist ja eine Entwicklung drin gewesen, oder? Und wenn man hier die Ski anschaut, die ganz unterschiedlichen Ski, sehen wir, das ist eine Entwicklung. Von den Bindungen her, ich kann mich erinnern, auch bei mir, die ersten Bindungen, wie man die vorher abgeklappt hat und nachher jetzt hing einfach so eine Gummizug gehabt oder so eine, wo das zusammengezogen hat, Skischuhe irgendwie. Oder der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Irgendwann ist das Karfen aufgekommen und da hat man andere Ski gebaut und da hat man gekarft und einfach, und nachher bei den Skirennen. Hey, können wir uns heute noch vorstellen, wenn heute ein Skirennen ist, dass da hier irgendeiner, so eine Art Polizist, sagt, hey, hier musst du durchfahren. He? Aber das war eine Entwicklung. Irgendeiner ist da nicht mehr einer durch, da drinnen gestanden und hat so gewunken. Nein, da hat man natürlich schon voll Garacho gegeben. Aber wo hat der Helm? Wo hat der da die aerodynamischen Kleider? Und was ist denn das, oder? Und dann eben die Entwicklung. Ja, ganz ehrlich, es ist überall eine Entwicklung, auch in den Gemeinden. Wir versammeln uns hier, wir haben nicht mehr das gleiche Liedgut wie im Mittelalter und nicht mehr die gleichen Bänke und Stühle, oder? Und wir sind alle froh. Wir haben eine Entwicklung. Und darum haben wir auch nicht mehr die gleiche Musik. Fortschritte. Fortschritte. Nochmal, das Reich Gottes ist auf Fortschritt angelegt. Aber was ist nötig? Dem wollen wir nachher gehen. Was ist eigentlich nötig, um Fortschritte zu machen, geistlich? Und der Paulus macht etwas deutlich. Der Paulus sagt, das Erste, und das lernen wir auch von unseren Sportlern, ist Qualifikation annehmen. Die sind traurig, die Sportler, die jetzt nicht an der Olympiade teilnehmen können. Sie sind nicht qualifiziert worden. Und sie können nicht daran teilnehmen. Ein Schüttler oder so, die sind traurig, wenn sie nicht qualifiziert werden für die Nationalmannschaft. Wenn sie nicht aufgenommen werden, wenn sie nicht berufen werden. Und der Paulus redet, seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir haben auch eine Berufung. Wir werden qualifiziert. Nun, jetzt denkt ihr, jetzt Achtung, mit was kommt er denn jetzt? Das hinkt ja total. Ja, und das hinkt. Das hinkt, weil in der Sportwelt ist es ganz klar, da ist Leistung gefragt. Die Jüngsten, die Besten, die Stärksten, nur die werden qualifiziert aufgrund von ihrer Leistung. Und bei uns, bei Jesus Christus, wenn er Menschen beruft zum ewigen Leben, dann ist es nicht Leistung und Können. Auch nicht Frömmigkeit. Auch nicht die Kirchenzugehörigkeit. Und auch nicht Taufe. Es ist allein Gnade. Wir werden berufen aus reiner Gnade. Das macht die Bibel so oft deutlich. Und der Paulus, insbesondere der Paulus, der ja selber auch um seine eigene Berufung weiss, wie Gott ihn einfach oben abgeholt hat, vom Höheross, wortwörtlich. Er weiss, was das für eine Gnade ist, wenn Gott uns beruft. Und da geht es nicht um die Leistung. Und der Paulus sagt hier immer noch, wir sind immer noch im Philipper Kapitel 3, die ersten Verse dort hier, wenn andere Grund haben, auf ihre eigene Anstrengung zu vertrauen, gilt das erst recht für mich. Das sagt er. Es geht erst recht, wird das für mich gelten. Ja, warum? Er ist ein Hebräer von Hebräer. Er gehört zum Volk Gottes. Er kommt aus einer angesehenen Familie. Er kommt aus dem Stamm Benjamin. Er ist einfach einer, der aus einer Pharisäerfamilie, einer, der Pharisäer ist, ein Schriftgelehrter, einer, der das ganze Alte Testament auswendig kennt. Das ist normal gesehen dann. Und er sagt, also wenn einer sich etwas darauf einbilden könnte, von dem, was er ist, dann erst recht ich, auf die eigenen Anstrengungen. Aber jetzt, und das ist das Entscheidende, immer wenn das Aber kommt, ich liebe das göttliche Aber im Wort Gottes. Aber jetzt verlasse ich mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit oder auf meine Herkunft oder auf das, was ich mitbringe, auf meine Frömmigkeit, wie viel Bibelverse ich auswendig habe, wie gut ich geschult bin und kann argumentieren, theologisch und so weiter. Viele verlassen sich auf das. Das ist gar nicht die Frage. Oder auch das Gesetz von Gott zu befolgen, wie fromm lebe ich. Sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Qualifikation, sagt die Bibel, an anderen Stellen, wo wir erfahren dürfen, die ist aus Gnade allein und nicht aus Werken, sondern es ist Gottes freies Geschenk an uns. Aber das Geschenk müssen wir annehmen. Und darum ist es die Frage, auch heute Morgen, weißt du, dass du zur Mannschaft, zum Volk Gottes, zu den Erretteten gehörst? Hast du die Qualifikation, und ich rede jetzt nicht von einer Leistungsqualifikation, aus der Frömmigkeit heraus, hast du die Gnadenqualifikation angenommen schon? Wenn sie nicht angenommen ist, wenn du nicht darum weißt, dann bist du nicht im Volk Gottes mit dabei. Du gehörst nicht zu den Erretteten, sagt die Bibel. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, wenn er es erwählt hat, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Das heisst, dass ihr ein seghaftes Leben, ein Leben im Segen, ein gesegnetes Leben und auch könnt ihr ein Segen sein. Das ist unsere Bestimmung. Aber das fängt erst dann an, wenn wir Qualifikation aus Gnade angenommen haben. Und wenn wir es aus Leistung versuchen, dann sind wir definitiv vielleicht unterwegs für Gott. Aber es wird nicht die Segensspur hinterlassen können. Was ist noch weiter wichtig? Konstruktiver Umgang mit Schwächen. Der Paulus sagt nachher, ich bin ergriffen, ich bin unterwegs. Und sagt nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Der Paulus weiss um seine Schwächen. Der Paulus hat nie ein Hehl daraus gemacht über seine Schwächen. Hat nie die wollen kaschieren oder irgendwie so der super Apostel darstellen. Ganz im Gegenteil. Der Korinther, der so sehr auf Bildung und auf Rhetorik und auf, einfach aufs Wissen aussieht, sagt er, schaut, ich weiss, erstens mal weiss er das, ich bin ein schlechter Rhetoriker, der werft mir das auch vor. Auch ich weiss um meine Schwächen. Ich bin zu euch gekommen mit Furcht und Zittern. Hey, ich habe so bibbert, als ich zu euch gekommen bin. Weil ich gewusst habe, um eure Ansprüche, die ihr heute... Ich habe es ja gewusst. Ich bin mit Furcht und Zittern gekommen. Er steht dazu. Ja, er steht sogar, und wieder vor diesen Korinther, er steht sogar, hey, es hat Zeiten gegeben, da bin ich so am Boden gewesen. Da bin ich so in einer Depression innen gewesen, würde man heute sagen. In einer Erschöpfung, in einer Entmutigung innen gewesen. In Zweifel innen gewesen, dass ich am Leben verzagte. Ich weiss, sagt er, ich bin nicht vollkommen. Wegen mir sind Skifahrer manchmal wirklich ein riesen Vorbild. Das ist die Jasmin Fluri. Die Jasmin Fluri, die hat ja nicht viel erreicht. Das, die gehört sicher nicht zu den Top-Fahrern. Und die hat so viele Niederlagen. Das ist eine gewesen, die ist aber so gefahren und niemand hat etwas von ihr erwartet. Und ja, und dann ist sie wieder gefallen und dann ist sie wieder ausgeschieden und dann hat sie wieder aussetzen und hey, und ich glaube, es war im 22. Holt sie bei den Weltmeisterschaften die Goldige. Hey, und das ist für mich so ein einfaches Beispiel. Ja, sie hat gewusst um die Unvollkommenheit, aber sie hat nicht aufgegeben. Das hat sie nicht zu Boden gedrückt. Wie können die Schwächen dazu führen, dass wir im Glaubensleben können Fortschritte machen? Die Schwächen? Ja, die Bibel sagt, eure Schwächen können dazu führen, dass ihr Fortschritte machen könnt. Aber was, wo fängt das an? Dass wir hier anfangen, wie es der Paulus macht. Wir müssen es akzeptieren. Aber heute in der Gemeinde und in den frommen Kreisen ist es sehr oft, wir wollen stark sein. Wir wollen die perfekte Familie möchten wir gerne haben. Aber wir möchten es auf keinen Fall zugeben, in meiner Familie kriselt es. Da ist nicht alles so, wie es vielleicht nach außen scheint. Ja, dass man auch dazu steht, zu den Fehlern, zu der Unvollkommenheit, zu den Schwächen, dass man die eingesteht. Ein Sportler kann nur stark werden, darum wird immer analysiert, wo die Fehler sind. Ich bin überzeugt, nach gestern mit dem Odermatt sind die hergehockt und haben das angeschaut. Wo hätte er noch etwas anders fahren können? Da sind Trainer rum, die uns im Sport auf die Schwächen hinweisen und helfen anleiten. Nur das Problem ist, es sollten Trainer sein. Und es sollten nicht Journalisten sein. Und es sollten nicht Zuschauer sein. Und es sollten nicht die angeblichen Fans sein, solange alles gut läuft, ist super. Und wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann ist oder soll er weg. Sondern es sollten wirklich Trainer sein, die mit dem umgehen können. Und darum ist es die Frage, haben wir im Glaubensleben, haben wir Trainer an unserer Seite? Menschen, das müssen nicht wissen, wie viele sie sind, aber vielleicht haben wir ein, zwei, drei Personen, wo mir das Recht geben, wo mir sagen, hey, du darfst mich auf meine Schwächen hinweisen. Jemand, der mir darf sagen, hey, ich habe den Eindruck, du hast mit Eifersucht zu kämpfen. Und vielleicht, wo mir darf sagen, du lass so, wie du redest über die und die Person. Du bist definitiv unversöhnlich. Und das ist Sünde. Und das ist nicht richtig. Das ist auch lieblos. Das ist nicht nur unversöhnlich, das ist auch lieblos gegenüber der Person, wo wir schlecht reden. Da fehlt Liebe. Jemand, wo mir das darf sagen. Ein Trainer. Eine geistliche Persönlichkeit, wo mir das Recht geben. Ich sage nicht, dass das, ich sage es noch einmal. Es dürfen nicht einfach alle sein. Und dann, wenn wir die Schwachstellen erkennt haben, dass wir sie nicht ablehnen, dass wir sie nicht verduschen wollen, sondern dass wir sie eingestehen wollen, dass wir nicht resignieren, das macht sie bei den Sportlern aus. Hey, wenn der Odi heute vielleicht dran ist, die Fehler von gestern zu analysieren mit seinen Trainern, dass er sagt, ich war jetzt sicher nicht bei der, bei der Super-G und was steht nach? Riesenslalom, ja, genau. Nein, das macht es eben genau aus. Veränderungen anzustreben. Ja, ich möchte mich verändern. Ich möchte ja geduldiger werden. Ich möchte mehr Frieden haben in diesem Unfrieden in meinen schwierigen Situationen, wo ich drin bin. Ich möchte ja Veränderungen erleben. Und dann können unsere Niederlagen plötzlich zu Gelegenheiten von Gott werden. Und der Paulus sagt, gerade dort, wo ich schwach bin, gerade dort, wo ich das eingestehe, meine Schwächen, gerade dort kommt seine Stärke zum Ausdruck. Und ich denke, wenn wir die Bibel anschauen, ist das genau das typische Beispiel. Es fängt auch schon an, aber kommt mir gerade in den Sinn, der Jakob, der Macher Jakob, der egoistische Macher Jakob, hat immer im Sagen, wie Gottes will nachhelfen. Immer hat er einfach versucht zu drücken und meinen, und nachher wird er von Gott K.O. geschlagen, wortwörtlich. Und dann, Gott, ich lade ihn nicht gehen, bevor du mir segnest. Und dann bekommt er das Segen. Und von dort ist er ein gesegneter Gottes. Merken wir, und das können wir jetzt durchgehen, der Petrus, wenn die alle verlassen, ich nicht. Und er geht und er fällt und ist zuerst total deprimiert. Er würde am liebsten alles herkommen. Und er hat eine Begegnung mit dem gnädigen Herr. Und er stellt ihn wieder her. Und der Paulus und der Mose zum Beispiel, 40 Jahre hat er müssen warten. Der Macher Mose, 40 Jahre. Bis er an dem Punkt war, wo er sagt, nein, ich bin falsch. Nein, ich nicht. Und Gott sagt mal, jetzt gerade erst recht, weil du jetzt in deiner Schwäche, weil du die einsehst, ja, dann bist du stark. Dann kann ich dich segnen. Und das ist eben genau das, der nächste Schritt, Vorwärts- und Neustartorientierung. Der Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Von was redet er denn? Von was redet er? Er sagt, wortwörtlich sagt er, ich erachte das, was hinter mir liegt, als Kot. Als Kot. Ich lasse mal beim deutschen Wort. Ich könnte selber ins Berndeutsche übersetzen. Das ist es. Für mich, was hinter mir liegt. Was meint er damit? Das können ganz verschiedene Sachen. Zum Glück tut er es nicht benennen. Vielleicht ist es das, dass er vorher gesagt hat, ich habe eine Herkunft, eine ganz besondere Herkunft. Vielleicht ist es das, dass er sich sagt, ich habe übernatürliche Erfahrungen gehabt. Ich bin tatsächlich im dritten Himmel gesehen. Ah, ich habe das gesehen. Aber ich will nicht von dem reden, sagt er. Ich rede viel lieber vom Kreuz. Merken wir? Der hat schon gehabt. Sachen, die zurückliegen. Oder er kann noch seine Missionserfolge herweisen, wie das einige vielleicht machen heute und Bücher schreiben und was sie alles geleistet und gemacht haben. Und dann, jo, dort die Gemeinde und die Gemeinde und die Gemeinde. Ach ja. Aber er sagt, nein, darüber will ich nicht reden. Und vielleicht meint er auch, hey, all das, was ich in der Gemeinde, wie ich angegriffen bin worden, wie ich selber verletzt bin worden, wie sie mir immer wieder wollen, mein Apostelamt absprechen. Ja, ich lasse das zurück. Das ist für mich Kot. Ich lasse das zurück. Ich konzentriere mich lieber wieder nach vorne. Ich konzentriere mich nicht auf meine Verletzungen. Rückblickorientierung hat fatale Folgen. Wisst ihr, wer das ist? Schifrin, ja genau. Michaela Schifrin. Was macht ihr jetzt? Ist sie gerade weg? Okay. Sie kommt wieder. Die hat einen ganz furchtbaren Sturz gehabt und hat sich ganz schlimm verletzt gehabt. Und hat monatelang ist sie in Behandlung gesehen. Und wir haben eigentlich nicht gewusst, kommt sie noch? Kommt sie noch? Ja, sie kommt. Ja, merci. Und sie hat sich schlimm verletzt. Ich glaube, sie hat sich mit einem Skistock irgendwo da reingestochen. Auf jeden Fall. Und nachher ist die jetzt nach monatelanger Reha und wieder Intensivtraining ist sie zurückgekommen und fährt wieder top. Die ist einfach die Topfahrerin. Sie ist einfach, müssen wir jetzt auch Schweizer zugeben. Sie ist so abtransportiert worden und ist wirklich monatelang weg gewesen. Aber sie hat sich konzentriert. Und sie holt wieder. Sie holt vielleicht, wahrscheinlich sogar, holt sie wieder Medaille, jetzt auch in der Olympiade. Sie hat sich nach vorne orientiert. Oder sie sagt, und das ist wichtig bei einem Skifahrer, dass er nicht ein träges Verhalten darlegt, ja, ich habe ja jetzt eine Goldmedaille, ja, jetzt nehme ich es jetzt, chill ist, jetzt gehe ich Ausgang und ja. Sondern er konzentriert sich wieder auf die nächsten Rennen. Weil sonst führt das zu Stolz, zu Überheblichkeit, zu Selbstsicherheit, macht Selbstzufrieden und gleichgültig. Und es gibt Christen, die sagen, die erzählen vielleicht von einem, etwas, was sie erlebt haben, irgendwo in der Vergangenheit, wie sie befreit sind worden, vielleicht übernatürlich oder irgendetwas. Ja, das ist schön, das ist auch glaubensstärkend. Aber wir wollen nicht bei dem Erfolg, oder vielleicht eben Erfolg, den wir hatten, dass wir ein paar Menschen können zum Glauben führen. Nein, wir wollen weiter vorwärts gehen. Wir wollen auch als Gemeinde weiter vorwärts gehen. Wir wollen auch nicht blockierend versagen und Niederlagen nehmen. Resignation und Schuldgefühl. Das, was der Christian vorhin erzählt hat, von diesem Mann, das ist mir schon so manchmal passiert von Menschen. Wo plötzlich irgendetwas auftaucht und er findet immer wieder ihr Retter. Und das kann Gott nicht vergeben. Und das kann er nicht vergeben. Und du wirst nicht gerettet sein. Und oftmals ist das nachher auf der letzten Meile, kommt das noch einmal. Die tiefen Zweifel, die plötzlich kommen. Wo der Teufel es schafft, die Gnade Gottes in Frage zu stellen. Gnade Gottes. Natürlich ist es vorzüglich, wenn man nachher kann noch um Vergebung bitten. Aber es ist wichtig, dass man sieht, hey, Gott hat uns vergeben. Und Gott vergibt uns bedingungslos. Und dass wir das in Anspruch nehmen. Dass wir nicht in der Resignation von der Schuldgefühl, vom Scham, vom Minderwert, depressive, destruktive Gedanken haben. Und schlussendlich einfach dort drinnen aufgehen. Und ist das schlussendlich vielleicht, wenn es dann noch Verletzungen sind von außen, in der Opfermentalität gesehen. Und darum benötigt es, wie wir vorhin von diesen biblischen Persönlichkeiten angeschaut haben, angefangen vom Jakob, über Mose, Paulus, Petrus und so weiter. Es braucht einen sogenannten Restart, wie einen Neustart, wie die verletzte Schifferin, die einfach sich wieder nach vorne konzentriert, auf Gnade, jetzt für uns, auf Gnade Gottes konzentriert. Und was braucht es noch, um Fortschritte zu machen? Es braucht Ermutigung, Motivation und Kraft. Aber wie können wir dem Glaubensleben motiviert bleiben und werden? Warum kann der Paulus sagen, mit aller Kraft? Hat er sich dann wieder angestrengt? Nein, nicht. Ich kann auch jetzt bei den Skirennen schauen, dass es nicht einen Stromstoss von hinten gibt. Es gibt einen Motivationsschrei von hinten. Das ist nicht Angstmacherei, sondern Motivation. Und der Paulus sagt, hey, ich bin motiviert, in diesem Wettkampf Vollgas zu geben, weil ich von Christus ergriffen bin. Das ist seine Motivation. Darum ist ein Paulus so wichtig, gerade im Epheserbrief. Hey, ich bete darum, dass ihr immer wie mehr die ganze Dimension von der Liebe, von der Gnade Gottes könnt erkennen, weil das ist die eigentliche Motivation, das ist die eigentliche Kraftspritze. Und darum redet er auch nicht von seinen Himmelserfahrungen, weil jeder denkt, wieso habe ich die nicht, und seine Heilungserfahrungen, sondern er sagt, hey, wisst ihr, was meine Kraft ist? Es ist die Botschaft vom Kreuz, denn sie ist eine Kraft Gottes. Botschaft vom Kreuz, weil dort drinnen Gnade und Rettung ist. Kraftnahrung kommt also aus dem Wort Gottes und nachher, ah ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, die Ausrüstung. Oh. Die Ausrüstung durch den Geist Gottes. Hey, die Skifahrer, die haben ja die Top-Ausrüstungen. Hey, die haben die besten von den besten Ski. Und die besten Skischuhe. Und auch das Beste, nur das Beste. Aber das ist ein Dreck dagegen, was wir haben. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Kraft Gottes. Gott in uns. Das ist die Ausrüstung, die die Bibel uns sagt. Und dann gibt es gegenseitiges Lob, Anteilnahme in ihrer Gemeinde. Fürbitte, Trost, Ermutigung für eine Marianne Morgenthaler. Wir beten zusammen. Ja, wir stehen ein für Menschen, denen es nicht gut geht. Ja, das können wir nur, wenn wir wissen, wie es einem anderen geht, dass er vielleicht nicht so gut dran ist. Der sogenannte Team Spirit, Gemeinschaft. Und natürlich das Training, das ist hier Wendy Holdener. Tägliche Training, aber ich arbeite auf den Tag hin, sagte Paulus, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Jesus Christus mich errettet und wofür ich bestimmt bin. Ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Ständige, praktische Anwendung. Das heisst, wir bleiben in Bewegung. Wir nehmen es nicht einfach zurück in die Gemeinde. Wir suchen Versammlungen nicht mehr. Wir arbeiten ihnen mit. Wir bekennen Jesus nicht mehr. Wir nehmen es zurück, weil wir haben ja die Rettung im Sack. Wir haben ja Gnade. Nein, wir das motiviert uns ja dran zu bleiben. Wir konzentrieren uns für Prioritäten. Wir setzen Ziel. Und darum setzen wir Kraft, Zeit und Gabe ein. lass die Gabe nicht ungenützt, die dir Gottes Gnade geschenkt hat. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren, sagt der Paulus dem jungen Timotheus. Hey, setz die Gabe ein, wenn Gott sie dir gegeben hat, setz sie ein und nachher hören wir, was kommt. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar werden. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht etwas Herrliches? Das dürfen wir sehen. Nicht streng dich an, krampf dich ab. Hey, setz die Gabe ein und Fortschritte werden sie. Qualifikation an, Umgang mit Schwächen lernen, vorwärts Neustart, Orientierung, Motivation und Kraft aus Gottes Wort und aus der Gemeinschaft rausnehmen und das Training. Und das Letzte, 100% fokussiert bleiben. Haben wir die Skifahrer schon mal gesehen oben, was die machen? Seht ihr? Das ist, glaube ich, Deutsche, he? Ja, wie sie genau das, was sie nachher fährt. Das wird nachher gezeigt, wo, dass sie genau das fährt, was sie da oben durchgegangen ist. Wir sind ja vor 2 Jahren sind wir im Sadelboden mit einem Skifahrer, Renato und ich, im Schlägeli gesehen. Dort hier sind Dings, wer ist dort aus? Die Norweger sind dort, die Deutschen sind, die Bulgaren sind, ich weiß gar nicht, der Popov und der Tim Haugen und auch da die bekannten Skifahrer. Und hey, ich habe gesehen, wie konzentriert die sind. Wir haben sie morgen um 5 Uhr oben gehört. Sie haben gerade oben dran, auf unserem Zimmer, haben sie trainiert. Die sind morgen um 5 Uhr sind die gegangen, haben ihre Übungen da gemacht und Zeugs und haben einen ganzen Raum ausgerüstet gehabt. Und dann haben sie gedungen, sie alle Räume sind belegt gewesen mit Serviceleuten, die die Skischuhe geschliffen haben. Skischuhe geschliffen, ja. Und Ski geschliffen haben. Und, das ist hochspannend gewesen. Und dann zuzuschauen. Ja, die sind konzentriert, die sind fokussiert gewesen, die haben alles gegeben. Ich konzentriere mich nur noch, sagt der Paulus jetzt in Bezug auf das Glaubensleben, das war immer von der Sportler der, auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Ja, wir wollen auf das Ziel, und das ist Segenspreis, verstehe ich nicht, der Rettung, sondern ich verstehe, es Segen dürfen sein, gesegnet dürfen zu werden. Weil aus Gnade allein seid ihr rettet, ich sage es noch einmal. Und ich hoffe, wenn unsere Skifahrer, so wie sie in Saalbach, ist das letzte Jahr, genau, das letzte Jahr, top gewesen sind, Dreifachsiege errungen, wenn sie da sind, dass das darf, hey, vielleicht schaut der eine oder andere Skirennen und tut jetzt sich doch hier vergleichen, sein geistliches Leben mit dem. Was sind die Fortschritte, die du persönlich danach sehnst? Ich möchte ein paar Fragen stellen. Was sind die Fortschritte, die du dir ganz persönlich danach sehnst, wo du dir wünschst, dass es Fortschritte in deinem persönlichen Leben gibt? Inwieweit hängst du noch an den vergangenen Leistungen und Erfolg, aber vielleicht auch am Versagen und den Niederlagen oder vielleicht an den guten alten Zeiten? Früher war alles besser gewesen. Nachher. Und heute ist es halt nicht mehr so. Und darum, für welche Fortschritte bist du bereit, leidenschaftlich zu kämpfen und sogar Opfer zu bringen? Für welche Fortschritte? Und was motiviert dich, nach mehr geistlicher Entwicklung zu streben? Was ist es? Die Leute oder Jesus Christus? Und wir wollen Fortschritte machen im Reich Gottes, im Emmental und in der Gemeinde. Wir wollen darum beten. Und in erster Linie beten wir darum, dass Menschen gerettet werden. In allererster Linie. Und wir beten darum, dass Menschen zur Gemeinde kommen. Und dass sie geistliche Schritte machen können. Und dass wir eine geistliche Entwicklung erleben. Und wir beten darum, nicht, dass wir einfach volle Räume haben. Wir beten darum, ich hoffe, wir beten darum, dass die Gemeinde wachsen darf. Dass wir Räume erweitern müssen. Dass wir dürfen Menschen hier begrüßen. Dass wir dürfen Strukturen müssen anpassen, weil die Gemeinde wächst. Dass wir nicht einfach sagen, es ist besser gewesen nach der alten Wein. Sondern, dass wir wirklich sagen, ja, wir wollen Veränderung, wir wollen vorwärts gehen, wir wollen Fortschritt machen. Nicht nur in Bezug auf Anzahl Menschen, sondern eben auch geistliche Veränderung und vor allem, dass Menschen zum lebendigen Glauben, dass Menschen gerettet werden. Das wünschen wir uns, das wollen wir erbeten. Amen.